Haifischbecken Schule, der Podcast mit Andreas Reinke und Sascha Garcia. Viel Spaß!
Hallo ihr lieben Menschen an den Empfangsgeräten und herzlich willkommen zur ersten Folge von Haifischbecken Schule. Ja, schön, dass ihr da seid. Erste Folge. Wir machen einen Podcast. Echt krass. Vielleicht sollten wir uns den Leuten mal so vorstellen. Andreas, schön, dass du da bist und schön, dass du mit mir da bist. Schön, dass wir das zusammen machen dürfen. Vielleicht magst du dich gleich mal vorstellen.
Sascha, erstmal vielen, vielen Dank, dass wir das endlich gemeinsam machen. Das ist eine Idee, endlich, die wir seit, ich glaube, 13 Jahren haben. Es können auch 13 Wochen sein, ist nicht ganz klar.
Und, was ist Zeit? Was ist Zeit?
Genau, was ist
Zeit? Das ist time, doch, what is time?
Das ist doch alles relativ.
Genau.
Und unlängst, das ist ein schönes Wort, ne? Unlängst wurden wir sehr konkret und sagten, wir machen es jetzt einfach. Jetzt sitzen wir da, im Hier und Jetzt. Und wer bin ich im Hier und Jetzt? Ja, jetzt bin ich gerade der mit Sascha hier sitzt und ins Gespräch kommen möchte. Andreas Reinke, mein Name. Ich begrüße die Menschen immer mit Moin Moin, weil ich aus dem hohen Norden stamme, aus dem echten Norden. Hannover ist nämlich gar nicht Norden. Das ist für mich eigentlich schon Süden. Ich komme aus Rendsburg in Schleswig-Holstein. Bin von Haus aus eigentlich erstmal nur Mensch. Und dann habe ich irgendwann entschieden, aus eigentlich sehr unklaren Beweggründen Lehrer zu werden. Ich wurde Lehrer. Auf meinem Zeugnis stand sogar, ich sei ein richtig guter Lehrer. Und dann ging ich in die Schule und stellte fest, es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was auf dem Zeugnis steht und dem, was ich erlebte. Und dann fing ich an nachzudenken, was manchmal eine gute Idee ist, aber auch nicht immer. Und ich stellte Fragen und fing an zu schreiben und besuchte Weiterbildungen. Und dann wurde ich so ein ewiger Student, bin es bis heute. Habe dann verschiedene Sachen ausprobiert, bin Family Lab Seminarleiter. Ich mache es jetzt mal kurz. Ihr merkt, ich bin Lehrer, ich neige zu viel reden und zu unseren Absprachen gehört auch, dass Sascha zwischengrätscht, wenn ich zu viel sappel.
Wir hatten ja Absprachen, die habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Ich habe meine Hausaufgaben vergessen quasi.
Hatten wir eigentlich Absprachen? Das klingt professionell. Man muss immer sagen, wir haben Absprachen getroffen,
genau,
wenn man keine getroffen hat. Ich habe dann Bücher geschrieben zum Thema Schule, habe angefangen, Lehrerweiterbildungen zu machen, habe Schulen besucht, unter anderem auch die Schule, von der du gleich bestimmt berichten wirst. Ich bin Vater einer 16-jährigen Tochter. Mittlerweile bin ich Freiberufler. Berate Eltern, berate pädagogische Fachkräfte, habe ganz, ganz große Freude an meiner Arbeit. Vor 2 Jahren habe ich das Relationship gegründet, eine Community für Eltern und pädagogische Fachkräfte.
Dicker Shoutout an der Stelle, wer es noch nicht kennt. Unbedingt in den Shownotes schauen.
Genau.
Haben wir Shownotes eigentlich? Eigentlich müssen wir Shownotes haben.
Ich kenne nicht mal das Wort.
Wenn wir das haben, dann hacken wir das da rein.
Ja, und ich schließe es gleich ab. Im letzten Jahr fiel mir irgendwann auf, mir bereitet meine Arbeit unglaublich viel Freude. Ich stelle aber auch fest, es wurde sehr, sehr, sehr verkopft und so ein bisschen angestrengt. Ja? Und jetzt kommst du ins Spiel. Als wir uns über dieses Format Podcast mit, Show Notes und so Gedanken machten, sprach mich diese Idee ganz, ganz doll an, weil ich spürte, hier kann sich etwas Spielerisches entwickeln, obwohl das Thema Schule nicht immer so spielerisch daherkommt. Also auf die Frage, was wollen wir eigentlich mit diesem Podcast, lautet meine Antwort eigentlich erstmal nichts. Wir wollen ins Gespräch kommen, vielleicht Menschen bewegen, ja, vielleicht mal eine andere Energie in dieses Thema Schule hineinbekommen.
Ja,
und dabei vielleicht den einen oder anderen Kaffee trinken. So, Sascha.
Das finde ich sehr gut. Ja, Kaffee bin ich dabei.
Wäre auch blöd, wenn du jetzt aber flüchtest. Dann wäre ich hier ein bisschen einsam. Sascha, erzähl doch mal, wer bist du eigentlich?
Ja, ich bin der Sascha. Ich bin auch Vater einer 9-jährigen Tochter. Ich bin selbstständiger Grafiker, Fotograf, Community Manager, zum Beispiel beim Kompass. Das ist der größte Elternmitgliederbereich für friedvolle Eltern. Genau, kommt da auch rein. Der größte Mitgliederbereich für friedvolle Elternschaft im deutschsprachigen Raum. Ja, und natürlich habe ich auch ein bisschen was direkt mit oder Direkteres mit Schule zu tun. Und zwar bin ich seit 2018 im Vorstand der Freien Schule Seligenstadt-Meinhausen tätig. Das klingt erstmal alles so ein bisschen trocken oder beziehungsweise trockener, als es ist, weil als ich angefangen habe, oder als wir an diese Schule gekommen sind, hatte ich noch so die Idee, Lehrer sind doof. Ich war so ein bisschen auf Antipädagogik ganz weit oben, ganz klar. Ja, erstmal Anti. Und habe dann dort festgestellt, dass das so nicht funktioniert. Also ich kam nicht weiter. Ich wurde nicht gehört. Ich hatte so das Gefühl, so, ja, das ist irgendwie sehr unbequem irgendwie. Und habe dann aber, so wie ich halt immer bin, ich bin so jemand, so ein Hans Dampf in allen Gassen quasi. Ich habe immer irgendwie überall eine Idee, was man so machen könnte. Und habe auch dort halt irgendwann, wurde ich angesprochen und wurde halt gefragt, ob ich zu einer Vorstandssitzung dazukommen will. War dann auch lange oder ein Jahr im Grunde Beisitzer und wurde dann direkt gefragt, ob ich mich in den Vorstand wählen lassen will. Und da stand ich auf einmal mit so einer gewissen Verantwortung, weil ich hatte das Ressort Personal. Und auf einmal war es ja nicht mehr möglich, quasi nur zu schimpfen, sondern auf einmal war das dann so, ja okay, aber wie machen wir es denn jetzt konkret besser? Und dabei ist mir aufgefallen, was für eine krasse Energie in dieser Schule ist und generell in diesem Thema steckt. Und seitdem bin ich unaufhörlich quasi Feuer und Flamme dafür. Also ich komme, wenn irgendjemand über Schule anfängt zu reden, bin ich sofort dabei und höre auch nicht mehr auf. Wenn es, gerade auch bei uns, wenn wir zum Beispiel Eltern haben, die wir durch die Schule führen oder so, da muss immer einer mit und mich dann ausbremsen, sonst kommen die Leute nie zu Wort quasi, leider. Weil ich halt einfach so, ich bin so krass fasziniert, was an so einem Ort geht und vor allem auch, und das war ja auch so ein bisschen das was uns dann verbindet, das Thema Beziehungsarbeit, nehme ich halt eben, was bedeutet das, wenn ich eine Schule führe in Beziehungen? Was bedeutet das, wenn ich Gremien quasi ein Stück weit auflöse und wir daraus was bauen können, was Neues formen können? Und da hatte ich dann ganz viele tolle Menschen, die mich da unterstützt haben oder auch tolle Ideen da reingebracht haben auch. Und so wächst das Ganze ständig und ist ständig im Flow. Aber Schule hat mich seitdem nie wieder losgelassen. Und wann immer ich die Gelegenheit hatte, mit dir zum Beispiel zusammen was zu machen, habe ich quasi alles stehen und liegen lassen und bin dann hingeeilt, weil ich dann halt einfach ein bisschen über meine Idee von Schule halt einfach sprechen konnte. Und das ist das, was mich quasi umtreibt. Das Thema ist für mich einfach, um diese Vorstellung quasi ein bisschen dann wieder zurückzuführen zum eigentlichen Thema. Schule hat mich seit dieser Zeit, seit diesem Beginn von dieser Vorstandsarbeit einfach auch nicht mehr losgelassen. Und ich habe es gemerkt, dass ich es ein Jahr versucht habe. Ich habe ein Jahr gesagt, in meiner Gründung meiner Firma, wo ich dann gedacht habe, Mensch, ich will lieber erstmal abwarten, will erstmal schauen, was sich so entwickelt und will erstmal nicht mich nochmal aufstellen lassen. Und dann war ich ein Jahr nicht im Vorstand und das war fast schon eine Qual. Weil ich einfach das Gefühl hatte, ich kann gerade nicht mit dem Thema Schule, ich kann da gerade nichts tun. Oder nicht so tun, wie ich das gerne tun würde. Und das ist eben das, glaube ich, wo diese Energie, und das meine ich auch nämlich, weil du es in deiner Vorstellung jetzt eben noch von dieser Energie hattest, eine neue Energie reinzubringen. Ich glaube auch, dass wir generell in dieses Thema Schule, dass da so viele Energien drin stecken und dass, wenn wir die Energien schaffen, anders zu nutzen vielleicht, also vielleicht nicht in das Ärgern um die Eltern oder die Mitschüler oder wer auch immer, sondern damit quasi was Schaffendes rauspacken. Ich glaube, damit ist cool. Das haben wir aber, glaube ich, so vom Titel her mit Haifischbecken Schule, als ich das gehört habe, das war ja ein Vorschlag von dir, da hoffe ich, dass du mir gleich mal ein bisschen erzählst, wie du darauf eigentlich gekommen bist. Weil mein erster Gedanke war nämlich so, oh, das ist aber ganz schön, so Haifischbecken Schule klingt schon so wie, oh, da werden auch mal Leute zerfleischt hier und da. Vielleicht magst du mal so erzählen, wie du da, ja. Wie kamst du da drauf, sag mal.
Also zunächst mal, Sascha, muss ich mich ja entschuldigen, ja, bei allen Haien und Haiinnen, die gerade hier uns lauschen, weil Haie sind ja jetzt gar nicht so böse, wie es immer vielleicht gesagt wird und wie wir das aus Filmen kennen, wie der weiße Hai oder was weiß ich. Ich bin kein Biologe, ja, aber ich habe mich so ein kleines bisschen schlau gemacht, um festzustellen, abermals, Haie sind erstens gar nicht so böse und zweitens, vielleicht sieht die Geschichte ganz anders aus, denn Haie sind bedroht und werden verfolgt. Ja, und ich habe gelesen, dass jedes Jahr 100 Millionen Haie gefangen werden, oft nur damit die Flossen da irgendwie als Delikatesse oder was entnommen werden. Ja. Also bei allem Humor, den wir natürlich auch mit diesem Titel Haifischbecken-Schule assoziieren, will ich das einfach mal in den Raum werfen. Ja. Und wir haben noch nicht drüber gesprochen. Wir wollen ja auch nichts, aber vielleicht können wir auch so ein Spendenkonto errichten. Ja. Also wer Lust hat, uns was zu spenden, dass wir es gleich weiterleiten in Richtung wir retten die Haie oder was weiß ich. Also okay, wie kamen wir auf diesen Titel? Wie kam ich auf diese Idee? Naja, ich habe im letzten Jahr ein Buch geschrieben zum Thema Schule, das 2022 verlegt wird. Und da habe ich natürlich über Titel nachgedacht. Ja? Und alles, was ich mit Schule verbinde, hat immer zu tun mit den Menschen, mit den Beziehungen. Und dann habe ich da formuliert mit gleichwürdig und alles Mögliche. Und da dachte ich irgendwann, oh, das ist alles so trocken, klingt alles so vernünftig. Und dann kam irgendwie dieser Titel, Haifischbecken-Schule, das große Fressen. Habe ich einfach aufgeschrieben. Ich habe mich so ein bisschen drüber amüsiert, stellte fest, naja, so kannst du ein Buch aber auch nicht nennen. Und dann dachte ich mir, den kann man aber vielleicht noch mal woanders nutzen. Ja, und dann
oder noch mal aufwärmen.
Den können wir noch mal aufwärmen. Und ja, da haben wir drüber gesprochen und haben gesagt, das machen wir so. Haifischbecken-Schule. Ja, das klingt sehr derbe. Und ja, machen wir uns nichts vor. An vielen Schulen geht es auch derbe zu.
Ja.
Wobei mittlerweile ja auch klar ist, es ist nicht mehr klar, wer ist eigentlich Hai.
Und wer ist Fisch?
Wer ist Fisch oder Sprotte oder was weiß ich. Denn eins kann ich ja sagen, nach all den Jahren, die ich als Lehrer gearbeitet habe und auch Lehrer, Lehrerinnen begleite, mittlerweile ist es eben nicht mehr nur mit großen Anführungszeichen so, dass viele Kinder und Jugendliche an unseren Schulen leiden, sondern den Lehrern und Lehrerinnen geht es hundsmiserabel, ja? Vielleicht auch heimiserabel. Die fühlen sich oftmals gefressen. Und was ich eben immer wieder beobachte, ist, da sind Lehrer, Lehrerinnen unterwegs mit eigentlich wundervollen Werten. Mhm. Ganz, ganz tolle Menschen, ja. Die Lehrer, Lehrerinnen geworden sind, weil sie die Haltung der Gleichwürdigkeit in sich tragen, weil sie empathisch sind, weil sie die Welt zu einem besseren Ort machen wollen, weil sie junge Menschen mögen und, und. Und dann kommen sie in dieses große Becken Schule, was ein Setting ist, was unglaublich viel Druck erzeugt. Darüber werden wir oft sprechen, denke ich.
Mit Sicherheit, ja.
Und plötzlich tun sie Dinge, und ich will ja nichts entschuldigen, um Gottes Willen. Ich will jetzt nicht irgendwie mit der rosaroten Brille draufschauen und sagen, ist alles doch super. Nee, im Gegenteil. Aber ich will eben betonen, dass vieles von dem, was in unseren Schulen passiert und was nicht gut tut, damit zu tun hat, dass das Setting eine einzige Katastrophe ist und Lehrer, Lehrerinnen gar nicht aus einer inneren Überzeugung heraus dieses blöde Zeug machen, was heute passiert, was grenzübergreifend ist, sondern aus der Not heraus. Ich habe selbst erlebt, ja, ich schrieb morgens schon Texte zum Thema Gleichwürdigkeit und Dialogbereitschaft und Zeug. Und dann ging ich in die Schule und stellte plötzlich Schüler und Schülerinnen vor die Tür. Aber nicht, weil ich es toll fand. Ich wusste mir nicht anders zu helfen. Du hast da 24, teilweise bis 30 junge Menschen sitzen in der Klasse 7 und die sollst du an der Traditionsschule zwangsbeglücken nach Lehrplan.
Ja. Das klingt nach einem Haifischbecken.
Das ist, dagegen ist ja ein Haifischbecken fast ein Whirlpool.
Ein Ponyhof.
Ja, oder sowas, ja.
So, aber du, also, ich habe das genau, also so wie du es beschreibst, finde ich, ich finde, da sind so ein paar ganz spannende Faktoren. Einmal, finde ich, ist ein Faktor für mich immer, dass unser Hirn einfach Veränderungen hasst. Also so neue Bahnen knüpfen ist erstmal immer komplex. Und ich glaube auch, dass viele Menschen an so einer Schule, ganz egal, welche Rolle sie da nun haben, einfach in Zeiten, in denen es an die Ressourcen geht, einfach in den Graben hüpfen, den sie halt kennen. Und ich glaube, dass es oft damit zu tun hat, einfach, dass wir halt einfach keinerlei Erfahrung haben, wie das anders geht. Wie auch, ich komme ja ein bisschen aus dieser Idee der friedvollen Elternschaft, also in dem, wie kann ich dafür sorgen, dass vielleicht mein Kind anders da aufwächst, dass es halt einfach weniger von meinem Scheiß quasi mitbekommt. Und habe dabei auch oft festgestellt, dass diese Themen auch dann sich viel mehr öffnen, wenn man da mal genauer hinschaut. In dem Moment, wo ich sage, alle Lehrer sind doof oder Eltern sind doof oder wie auch immer, nehme ich mir ja die Möglichkeit, die Komplexität des ganzen Themenkonstrukts da irgendwie anzuschauen. Und ich stelle immer wieder fest, dass es halt einfach auch nicht so leicht ist. Also ich kann nicht bestimmte Punkte einfach mir rauspicken und die auseinandernehmen. Ich kann nicht zum Beispiel sagen, alle LehrerInnen sind doof oder alle Schüler sind doof oder alle, ne? Also du kannst das gar nicht so einzeln betrachten, sondern es ist immer so, dass das ein ganzes Konstrukt ist davon. Weshalb wir auch viele Schulen sehen, die ja im Moment auch in der Gründung sind oder die auch schon gegründet haben oder die es auch schon länger am Markt gibt, wo man einfach sieht, so, oh, es geht auch anders. Also allein diese Angst von, ich muss jetzt, keine Ahnung, 17 Kinder unterhalten, ist vielleicht was anderes, wenn ich auch andere Tools an die Hand bekomme, wie ich das tun kann. Dass ich halt eben nicht der Alleinunterhalter bin, sondern wie kann ich dafür sorgen, vielleicht, dass ich ein Ambiente schaffe, wo Kinder selbst Lust haben, sich auszuprobieren. Und ich gar nicht, also weißt du, indem ich mehr einfach der Gärtner bin und einfach mal ein bisschen Wasser da lässt, ein paar Samen da lässt, so ein bisschen ein paar Haifischbecken da lässt. Aber einfach das Ganze so umrandet, weißt du, wie ich meine?
Ja, und dazu gehört für mich, bevor wir ins Tun kommen, in welcher Rolle auch immer, dass wir mal sozusagen unser Haifischbecken-Gehirn in den Blick nehmen. Ja? Was passiert da eigentlich in uns, was ich ja wahrnehme? Und ich betone, das ist eine Wahrnehmung, das ist keine Wahrgebung. Das heißt, ich kann daneben liegen. Ich nehme wahr, dass in diesen vielen Diskussionen zum Thema Schule, in Netzwerken, in, keine Ahnung was, Initiativen, dass da möglicherweise Menschen unterwegs sind, die sagen, dass sie Schule zu einem besseren Ort machen möchten. Ja, und wir wollen das anders haben und so irgendwie. Aber vielleicht steckt in ihnen, in ihren Haifischbecken-Gehirnen, dieser unbewusste Beweggrund drin, es soll eigentlich so bleiben, wie es ist, weil worüber soll ich mich identifizieren?
Die berühmte andere Seite der Medaille quasi, ne?
Ja, wie soll ich, also man bekommt unglaublich viel Beachtung, wenn man über das Thema Schule spricht, schreibt und diskutiert.
Das hoffe ich auch so ein Stück weit.
Ja, natürlich, klar, wir sind ja auch Rampenheil, ne? Ohne Frage. Sonst kann man sowas auch nicht machen. Aber das in den Blick nehmen. Will ich wirklich, dass sich an unseren Schulen etwas tut? Oder bin ich, während ich sage, es soll sich etwas tun, darauf angewiesen, dass es so bleibt, wie es ist, damit ich mich beschweren kann? Denn wir haben heute in unserer Welt eine Sucht, die ich die Beschwerdesucht nenne, jetzt mal spontan. Ja? Also es ist auf Deutsch einfach geil, sich auszukotzen und zu sagen, die sind alle böse und die Lehrer oder die Eltern, die oft auch an den Pranger gestellt werden. Also was passiert eigentlich in meinem Schädel? Ja? Was sind meine Beweggründe? Will ich wirklich das tun, was ich tue, der Kinder und Jugendlichen wegen? Ja? Oder geht es mir eigentlich darum, dass ich beklatscht werden möchte dafür, dass ich so tolle Gedanken habe zum Thema Schule? Kannst du mir folgen?
Ich wollte gerade bei diesem Begriff Beschwerdesucht, da fand ich jetzt ganz spannend zu schauen, wenn ich Sucht wahrnehme als Mangel an einem Bedürfnis zum Beispiel, dann stelle ich ganz oft fest, dass dieses Beschweren oder generell, ne, was zu sagen, ja oft damit zusammenhängt, dass ich mich nicht gehört fühle und dass ich das einfach, ich nicht gewohnt bin, dass meine Stimme ein Gewicht hat. Und das über die Negativität ein Gewicht bekommt. Das ist ja ganz oft so, dass, ne, wir wissen ja alle, so eine schlechte Nachricht verbreitet sich schneller und so weiter und so. Das heißt, wenn ich durch die Welt gehe und sage, alles ist geil, dann ist wahrscheinlich niemand da, oder nicht so viele, die dann sagen so, ja, das sage ich meinem Nachbarn jetzt auch mal, coole Idee. Wenn ich es aber sage, so, keine Ahnung, die Müllabfuhr hat den Müll nicht abgeholt, dann sagt der Nachbar, ja, also scheiße, dass die das hier machen und so. Weißt du, so geht es halt immer weiter. Und ich glaube halt einfach, dass die, und da liegt schon, glaube ich, der erste Punkt begraben. In dem Moment, wo ich sowas in der Schule habe, dass sich zum Beispiel Eltern beschweren und oder sich auch Lehrkräfte beschweren und ich das nicht höre und daraus quasi nichts mache und das nicht aufmache, in dem Moment führt es einfach dazu, dass man es gewohnt ist, sich darüber zu beschweren, aber auch gar nicht mehr weiß, was ist eigentlich mein Bedürfnis dahinter? Was will ich eigentlich? Will ich gehört werden? Will ich selbstbestimmt sein vielleicht? Beschwere ich mich, weil es mir an Selbstbestimmung mangelt? Was wir ja ganz oft haben in der Schule, dass sich Menschen da einfach fremdbestimmt fühlen. Und egal wer, also welche Rolle. Ich meine, am Ende des Tages fühlen sich in manchen Schulen schlicht alle, wirklich alle fremdbestimmt. Die SchülerInnen, die Eltern, die LehrerInnen, alle fühlen sich einfach von irgendwas getrieben. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, erstmal zu schauen, was ist da eigentlich mein Bedürfnis. Wie du ja schon sagst, beobachten ist immer das allererste, was wir tun sollten, aus meiner Sicht. Dass wir immer erstmal gar nicht werten, sondern einfach erstmal so, wie fühle ich mich damit? Wie sehe ich das genau? Was passiert hier um mich rum? Und das mir vielleicht auch aufschreibe, weil oftmals ist es ja auch so, dass ich ja dann, ich sage heute so, oh, das, was ja die Frau Schmidt da in der Klasse heute gemacht hat, das fand ich ja total doof. Am nächsten Tag ist es aber nicht mehr ganz so schlimm und die Woche drauf, wenn ich dann drüber nachdenke, ja, komm, ist ja eigentlich auch egal. Ja, so. Und ich glaube, dass es einfach wirklich Sinn machen kann, sich wirklich das Thema auch mal aufzumachen und da auch einfach mal reinzuschauen, was ist mein Bedürfnis? Weil mit der Frau Schmidt hat das wahrscheinlich gar nichts zu tun, sondern mit sehr viel mehr. Und das kann ein sehr guter Schatz sein, da zu buddeln. Oder ja, zu tauchen, wenn wir dann in der Haifisch
ja, das bleiben. Mich absolut.
Da kann man tauchen.
Genau, und tauchen wir mal ab in die Schule. Also ich leite aus dem, was du jetzt gesagt hast, natürlich auch schon einen Auftrag ab, ne, in Richtung Schule. Ich glaube, dass viele von uns, und ich betone, ich sage uns, auch deswegen heute so große Schwierigkeiten haben mit ihren Bedürfnissen beziehungsweise Bedürfnisstrategien, weil sie nicht gelernt haben, ihre Bedürfnisse zu erspüren. Mhm. Das kann man ja auch nur mit Gefühlen machen. Und dann eben auch bewusst Strategien zu entwickeln und anzuwenden, um diese Bedürfnisse zu stillen. Ja? Ich will dir ein Beispiel nennen. Ein typischer Satz im Kontext Schule lautet, der will doch nur Beachtung. Also der Sascha.
Ja? Den habe ich sogar gehört.
In der Klasse 3, der Sascha, der ist mir auch schon aufgefallen. Der will nur Beachtung. Ja. Der will nur Beachtung. Beachtung ist ein Grundbedürfnis. Mhm. Und wenn dieses nicht gesehen und gehört wird und gelebt wird, ist es ja nicht weg. Ja. Das fristet da irgendwie so ein merkwürdiges Dasein in der Sahelzone meines Seins. Ja, und dann kommt das an irgendeiner Stelle und zwar destruktiv hervor. Das ist übrigens das, was Jesper Juhl und Helle Jensen immer Überlebensstrategien genannt haben. Überlebensstrategien sind unbewusste Strategien zur Befriedigung unbewusster Bedürfnisse. Und den Auftrag, den ich daraus ableite, sofern das irgendwie so ein bisschen sinnvoll klingt, was ich hier daher rede, ist, dass Schule bitte ein Ort sein muss, ja, ich sage muss, an dem junge Menschen mit Hilfe von Lernbegleitern und Lernbegleiterinnen den eigenen Bedürfnissen auf die Spur kommen können, um dann auch Respekt gegenüber den Bedürfnissen anderer Menschen zu entwickeln.
Ja. Ganz genau. Mega wichtiger Punkt, weil ich kann natürlich nicht was geben, was ich selbst nicht habe.
Ja, ja.
Und ich glaube halt, dass es da braucht, ja.
Das will ich gerne noch sagen. Es werden viele Gespräche geführt zum Thema Schule. Das ist eine gute Nachricht. Es wird viel in Frage gestellt. Ist auch nicht so schlecht. Aber ich bin der Auffassung, dass bisweilen nicht die wirklich wichtigen Fragen gestellt werden. Also Schule zum Beispiel wird nach meiner Auffassung viel zu output-orientiert gedacht. Ja. Was kommt bei raus und was ist effektiver? Wie lernen die Kinder am meisten und so weiter? man kann drüber reden. Aber aus meiner Sicht viel wichtiger ist in der heutigen Zeit, dass junge Menschen die Chance bekommen, im Kontext Schule sich und andere kennenzulernen. Wie machen wir das? Ich habe es an eurer Schule erlebt, eine ganz tolle Schule.
Shownotes.
Indem man sich, danke, verdammt nochmal, jeden Tag morgens und am besten auch nochmal im Laufe des Tages zusammensetzt und gemeinsam darüber spricht, wie geht's dir und mir und uns? Ja? Es klingt so einfach.
Es klingt einfach, ja, aber es ist genau. Ich glaube, was wichtig ist, sind diese kleinen Schritte. Weißt du, wie ich meine? Also erstmal durch dieses Beobachten stelle ich erstmal fest, wo ich überhaupt stehe. Weil ich kann nicht laufen, ohne zu wissen, wo ich stehe. Das heißt, wenn ich feststelle, zum Beispiel in meiner Schule, dass es Dinge gibt, die mich wirklich stören, die ich beobachte dort und ich einfach feststelle, so, oh, das beobachte ich öfter, dann kann ich mir zum Beispiel überlegen, was wäre der nächst kleinere Schritt in eine bessere Richtung ab da für mich und kann mit anderen drüber reden und kann schauen, wie sehen das andere Menschen, was können wir da machen? Und manchmal sind das so mini kleine Schritte. Ich hatte neulich jemanden bei uns in der Schule, sie hat sich da so ein bisschen unsere Räumlichkeiten angeschaut und war dann zum Beispiel begeistert darüber, dass unsere Räume so individuell sind. Also dass du halt nicht siehst, das ist halt nicht ein Raum wie der andere, sondern jeder Raum ist halt irgendwie quasi den Bedürfnissen angepasst von den Lernenden, die da gerade drinstecken. Und das wechselt halt nach Schuljahr, also sie sehen dauernd anders aus. Ja. Für mich, der nun noch nie an einer anderen, also außer jetzt meine eigene Erfahrung, aber der sonst ja noch nie eine andere Schule so gesehen hat und seit 2018 da drin bin, für mich ist es ja normal geworden. Vielleicht für mich ist es so, ich komme da durch und sehe diese Räume ja gar nicht mehr so. Sondern ich laufe da durch, denke mir so, oh ja, das ist ganz nett. Oder ich denke mir sogar, oh, steht da schon wieder ein Tisch im Weg. Weißt du so? Was mir dann immer so gefällt, ist in dem Moment, wo wir das öffnen, wo wir auch Menschen quasi haben, die dann zum Beispiel da auch jetzt bei uns durchgehen, stelle ich immer wieder fest, was das manchmal diese kleinen Schritte für uns manchmal für große Schritte für andere darstellen und umgekehrt. Und das finde ich so faszinierend daran. Also ich glaube halt einfach, dass Schule dann besser werden könnte, wenn wir uns immer überlegen würden, vielleicht, also was sind meine Bedürfnisse dort, wo will ich damit hin irgendwie, aber was ist vor allem der nächste kleine Schritt, den ich da tun kann überhaupt und dann auch ganz konkret mit irgendwas anzufangen. Ich habe bei uns in der Schule, habe ich am Anfang irgendwie so ein bisschen Hof gekehrt, dann bin ich in eine IT-AG gegangen. In der IT-AG habe ich dann ein bisschen Rechner vorbereitet für die Leute dort. Und also das waren alles so Mini-Dinge. Und dann durch die Vorstandsarbeit irgendwann waren es auf einmal so gefühlt große Dinge. Aber was sich halt nie geändert hat, war dieses, wir machen einfach mal den Schritt. Wir gehen einfach mal, wir tasten uns mal vor. Wenn es doof ist, laufen halt wieder zurück biegen woanders ab. Ich glaube, wir haben auch in der Schule ganz oft so eine Starre entwickelt, dass wir Angst haben, uns zu bewegen. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, Angst ist da, und das sehen wir auch gerade jetzt an der Pandemie und auch in dem ersten Jahr im Lockdown, wie viele Schulen Angst hatten, sich dann in irgendeine Richtung einfach zu entscheiden, im Sinne von, wie wickeln wir jetzt so eine Stunde ab? Wie wollen wir den Unterricht gestalten? Wie gestalten wir einen Fernunterricht, so einen Distanzunterricht? Wie machen wir das mit den Materialien? Da waren teilweise einfach Schockstarren da. Mhm.
Ne? Ja, ja. Naja, und letztlich, wir ticken ja nicht anders als unsere Schüler und Schülerinnen. Ne? Mhm. Das natürlich sind das vielleicht unterschiedliche, ich nenne sie jetzt mal Rollen. Ja? Mhm. Aber wir sind alles Menschen und wir ticken nach so bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Das heißt, sowohl Schüler und Schülerinnen als auch wir, die Großen, können nicht gut lernen, uns weiterentwickeln, etwas Neues wagen unter Angst. Das geht nicht. Wobei ich auch betonen möchte, wie wunderbar, dass wir Angst haben können. Nur mal angenommen, wir schwimmen jetzt da irgendwie durch die Gegend und da kommt wirklich der Steven Spielberg weiße Hai um die Ecke. Ja, mit
der einzig Böse wahrscheinlich.
Ja, der will ja auch nur Empathie und so. Aber nee, der hat schon Messer und Gabel in der Hand. Ja. Denkt sich, oh, noch ein bisschen Pfeffer auf Saschas Kopf und dann gibt es ein schönes Abendessen. Wenn du da keine Angst hast, dann bist du wirklich ein Abendessen. Ja? Ja. Das will ich auch gerne betonen. In der heutigen Zeit wird oft gesagt, na, diese Angstmacherei, man darf keine Angst haben. Doch. Ja. Also wenn ich auf der Autobahn fahre und da kommt ein Idiot, ja, und nimmt mir den und so weiter, dann muss ich Angst haben, um adäquat zu reagieren.
Das ist aber das, was wir von der Erziehung ja mitbekommen. Wir werden ja schon so erzogen, dass es positive und negative Gefühle gibt. Dass wir auf einmal, wir dürfen glücklich sein, wir dürfen aber in aller Regel nicht traurig sein. Also wenn ich früher traurig war, war das eher so, ne, so dieses, ja, ne, das versucht man zu trösten und so weiter. Ja. Ne? Aber man hat ja nicht die Gelegenheit bekommen, sich da mal durchzufühlen. Und eine Angst an meiner Seite ist ja kein schlechter Berater, sollte halt nicht vor mir stehen. Ja?
Das heißt, wenn wir jetzt wieder zurückkehren in die Schule, wenn wir feststellen, da sind Lehrer, Lehrerinnen, ganze Teams auch Schulleitungen, die Angst haben, sei es nun in dieser Pandemie oder auch in anderen Zusammenhängen, dann helfen wir ja niemandem, indem wir sagen, oder die Angst muss weg. Ne? Also ihr müsst doch keine Angst haben. Ja? Die Angst ist ja da, verdammte Angst. Und der erste Schritt im Umgang mit dieser Angst ist, zunächst mal festzustellen, ja, verdammte Scheiße, wir haben Angst davor, neue Schritte zu gehen. Wir haben Angst davor, zu scheitern. Wir haben Angst davor, dass wir kritisiert werden für das, was wir neu angehen. Also diese Akzeptanz, ja, Und hier geht es darum, dass wir den Dialog etablieren. Ja, in der Schule, das muss ein Dialogort sein. Und dazu gehört eben auch, um nochmal Bezug darauf zu nehmen, was du vorhin gesagt hast, diese kleinen Schritte. Wenn wir dort wirklich etwas neu machen, vielleicht kleine Schritte gehen, dass wir das feiern, dass wir das anerkennen können.
Total.
Wir haben so einen defizitorientierten Haifischbeckenblick drauf. Den haben wir gelernt, unter anderem auch in der Schule. Wenn ich in Schulen bin und ich frage am Anfang einer Weiterbildung, ja, erzählen Sie doch mal, was bei Ihnen gut läuft. Da weißt du, was da passiert, nämlich gar nichts. Da ist Ruhe.
Grillenzirpen, sagen
wir. Ja, genau. Ja. Warum? Ja, weil in uns dieser eingeflößte Gedanke steckt, Eigenlob stinkt und so weiter irgendwie.
Du hattest eine mega Folie dazu. Ich kann mich erinnern an einen Vortrag von dir. Da hattest du auf einer Folie lauter Matheaufgaben und eine war falsch ausgerechnet.
Ja.
Und die waren aber auch unterschiedliche Schriftarten, unterschiedliche Farben. Also es war ein buntes Sammelsorium an Zeugs. Und das Lustige war, du hast ja auch nicht gefragt, welche Aufgabe stimmt nicht, sondern du hast damals gesagt, fällt Ihnen was auf? Und da war es halt in aller Regel so, dass den meisten Menschen halt aufgefallen ist, dass sie eine Aufgabe falsch war. Was ihnen aber nicht aufgefallen ist, zum Beispiel, dass unterschiedliche Schriftarten, das ist mir aufgefallen, weil ich habe gedacht so, oh Gott, es sind ja mehr als 3 Schriftarten auf einer Seite. Reinke, was machst du da? Und habe dann aber festgestellt, so, ah nee, okay, das hat einen Sinn, okay, gut, das ist mein Grafikerherz, weißt du.
Und was auch nicht auffällt ist, und ich weiß ja, jetzt kommt in manchen Menschen sofort dieses Kuschelpädagogik oder sowas, ne? Was nicht auffällt, ist, ja, da sind auch 11 Aufgaben richtig.
Genau.
Und diese Art des Hinsehens bezieht sich eben nicht nur auf Mathematik und Aufgaben, sondern insgesamt, ja, wir sind vollumfänglich darauf fokussiert, was ist alles scheiße, was ist falsch, was muss besser werden und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst in einer Schule Schritte gehen, die durchaus erfolgreich sind und es fällt den Leuten gar nicht mehr auf, sodass die eben noch installierten Schritte irgendwann gar nicht mehr gegangen werden.
Und du drehst es ja um. Also in dem Moment, wo ich fehler- und defizitfokussiert arbeite, ist das meine Basis, von der aus ich weitergehe. Wenn ich das Ganze umdrehe und sage, ich habe die 11 Aufgaben richtig und jetzt schaue ich mir an quasi, was bei dieser einen Aufgabe das Problem war, warum ich bei dieser einen Aufgabe das irgendwie... Da stehe ich auf der Haben-Seite. Ich habe dann halt einfach 11 Aufgaben gerade gefeiert, die habe ich, die waren toll. Ja. Und finde jetzt vielleicht raus, woran es an der 12. halt einfach gelegen hat. Das heißt, es kann ja koexistieren. Man will ja nicht die falschen Sachen wegkuscheln, ne? So. Sondern es geht ja schon darum, auch zu sagen, für ihn so, okay, wie komme ich da hin oder wie kann ich mit sowas umgehen? Und ich stelle zum Beispiel da fest, wie jetzt bei uns zum Beispiel, da gibt es ja in den letzten Jahren dann halt Noten auch, damit die Kinder halt einfach auch so ein bisschen wissen, wie sie dann halt draußen quasi übergehen, wenn sie zum Beispiel Abi machen wollen oder wie auch immer. Und da ist es auch so, dass ich da oft erlebt habe, dass Noten dann auch mehr so als Gesprächsgrundlage gedient haben, weil die das Setting ja so nicht kannten, dass du dafür beschämt wirst oder dass du dafür so hoch gelobt wirst. Ich war ja zum Beispiel immer eine Mathe 5 und habe Mathe für mich abgehakt, bis ich jetzt durch die Schule wieder, durch das Montessori-Material für Mathe, wieder einen Zugang zur Mathe gefunden habe, den ich sehr faszinierend finde. Und das meine ich. Also ich glaube, ist das, man sollte das nicht, diese Fehler zum Beispiel nicht wegdenken, aber sie sind ja Teil davon, ne? Aber ich glaube, dieser Blick, von wo aus ich da drauf gucke, ist auch schon mal sehr entscheidend. Also habe ich diese 11 Aufgaben, die jetzt da richtig waren, auf der Haben-Seite oder nicht, ne, im Kopf. Ja, ja. Und dabei ist es auch gar nicht wichtig, was zum Beispiel einzelne Personen darüber denken. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, finde ich, dass es immer dann, wenn es um solche Dinge geht, es nicht so ist, dass wenn ich sage, der Andreas weiß es doch, dass der 11 Aufgaben richtig hat. Also das sieht er ja auch, sondern das ist was ich ja für mich weiß. Ich interpretiere das ja nur und ich glaube ja nur zu wissen, dass du das siehst. Und ich glaube, da ist es auch einfach wichtig, dann halt einfach auch zu schauen, hat mein Gegenüber das auch wahrgenommen oder kann ich das vielleicht nochmal erklären, was mir zum Beispiel besonders aufgefallen ist. Zum Beispiel bei sowas könnte ich ja sagen, hey, du hast diese 11 Aufgaben, hast du echt spannend gelöst, also war echt gut und, ne, und toll. Und also ich kann ja schauen quasi, hat man gegenüber den Fokus da drauf auch gehabt, hat das gesehen?
Entscheidend ist ja für mich immer die Haltung. Und während ich das sage, denke ich, naja, stimmt auch schon wieder nicht so ganz. Also Haltungen sind ja nie wichtiger als die Menschen. Jedenfalls bleibe ich nochmal bei dieser Haltung. Das, was ich jetzt höre in diesem Gespräch, ja, zwischen dir und mir, das spricht mich an, möglicherweise. So, was mache ich damit? Wenn ich daraus jetzt eine Art Methode ableite, kann es aus meiner Sicht in eine völlig falsche Richtung gehen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass heute zum Beispiel manche Eltern in die Schule gehen zum Gespräch, ja, werden eingeladen. Oftmals sind das Vorladungen, keine Einladungen. Und dann treffen sie auf Lehrer, Lehrerinnen, die mal in irgendeinem Kurs zum Thema Kommunikation gehört haben. Ja, man soll nicht immer so defizitorientiert und man muss auch mal so ein bisschen positiv. Und dann fangen sie an zu sagen, also Herr Garcia, wir haben festgestellt, ja, dass Ihre Tochter, also die kann schon, ja, und du spürst schon, ja, nun komm doch endlich mit dem Ja-Aber.
Ja, klar.
Weißt, wenn es eine Methode wird, ich sage dir das Positive, damit ich endlich das fucking Defizite platzieren kann, dann geht es natürlich voll in die Hose. Dann ist ein Dialog nicht möglich. Die entscheidende Frage ist, kann ich wirklich mit einer Überzeugung, mit einer inneren Haltung, mit einer gewissen Begeisterung als Lehrer, Lehrerin in eine Lerngruppe gehen und zurückmelden, wisst ihr was? Ich bin total dankbar. Ich habe von euch in der letzten Woche gelernt, dieses und jenes. Vielen Dank dafür. Ja? Die Schüler sind ja nicht doof und Schülerinnen. Die spüren sehr genau, meint er das so, der Herr Reinke? Meint er das wirklich so? Und wenn Schüler spüren und Schülerinnen, ich bin sehr bemüht zu gendern, ich hoffe, das kannst du sehen.
Ja, das sehe ich.
Wenn die spüren, sie sind wertvoll, und zwar nicht, weil sie tolle Mathematik sind, sondern weil Herr Reinke oder Frau Garcia etwas lernen. Sie sind wertvoll für die Erwachsenen. Das gilt auch in der Familie so. Allein deswegen blühen Menschen auf. Also ein Hauptgrund für destruktive, ausgelebte Aggression, also Aggressivität ist, wenn Menschen sich nicht als Menschen wertvoll fühlen.
Ja. Ja.
Ja. Und darüber müssen wir nachdenken. Nicht darüber, macht man jetzt mit Freiarbeitsmaterial Mathematik oder mit irgendwelchen Arbeitsheften.
Ich weiß noch, weil du so vom Elterngespräch gerade erzählst, ich weiß noch, wie komisch das war, als ich zum ersten Mal bei uns zu einem war und es da nur Positives zu berichten gab. Ja. Also es folgte halt kein Aber. Und das war so der Punkt, wo du erstmal so feststellst, wie sehr du eigentlich schon drin bist in diesem Game. Dass du halt einfach schon siehst, so, oh krass, ich habe schon erwartet jetzt irgendwie so, an was müssen wir denn jetzt arbeiten und so. Weißt du, wie ich meine? Ja. Du musst ja immer an irgendwas arbeiten.
Ja.
Und ich fand das so schön, einfach mal zu hören, so dieses nannte Motto, so, ja, läuft gerade.
Geil.
Weißt du, wie ich meine? Also das ist halt einfach so ein Ding, da sehen wir halt schon, wie sehr wir drauf kommen. Und wenn ich halt jetzt so sehe, wie zum Beispiel eine Generation nachwächst, die ich da ja auch wahrnehme, die sich selber spürt. Und ich dann sehe teilweise, wie die an unseren Abschlussfeiern, die wir da haben, wenn die dann halt abgehen von der Schule und ich da Rotz und Wasser heule, obwohl ich ja oft niemanden davon kannte, gerade am Anfang. Ich kannte ja die Leute dann nicht zwingend. Ne? Aber was mich so umgehauen hatte, war diese Herzlichkeit dann halt immer. Und da ist es auch so, du stehst dann da und denkst so, oh wie krass, ich habe mich mit denen unterhalten und ich habe bei allen so das Gefühl gehabt, die wissen, was sie machen wollen. Und dann habe ich mich an meine Zeit so erinnert und für mich war das auch irgendwie klar, aber halt aus ganz anderen Gründen. Also weißt du, wie ich meine? Das war jetzt nicht zwingend, ich bin nicht Fotograf geworden, weil ich gesagt habe, so, oh, ich habe mein Leben lang davon geträumt, Fotograf zu werden. Sondern eher halt, weil ich gesehen habe, so, oh Mensch, Fotografieren kommt irgendwie ganz gut an. Jetzt haben wir ja da so im Ort, haben wir ja auch einen Fotograf. Ja, da muss ich mich jetzt nicht anstrengen wegen der Lehrstelle, weil wenn ich den frage, kann ich ja direkt anfangen. So, ne? Das war so gar nicht so, dass ich dann so sage, so, das war jetzt wirklich ich, was wir jetzt machen zum Beispiel. Oder das mit der Schule, da fühle ich mich viel doller verbunden als bei der Fotografie zum Beispiel. Und das finde ich so spannend, dass wir jungen Menschen einfach in so einer Zeit die Gelegenheit geben, sich zu finden und sich auszuprobieren in verschiedenen Dingen. Weil, das ist uns auch klar, wenn ich natürlich jetzt, wenn Kinder aus einer Schule kommen, wo sie quasi immer entscheiden können, was sie machen und nie irgendjemand einer draufschaut, kann es vielleicht sein, dass sie dann Defizite in bestimmten Fächern haben, wenn sie dann ihr Abi machen wollen. Das Thema ist aber nur, wenn ich aber gelernt habe, quasi wie ich lerne, also wie ich persönlich lerne, wie ich mir Sachen drauf schaffen kann, wenn ich diese Handwerkszeuge habe, dann macht es ja nichts. Also dann kann ich ja, dann brenne ich ja dafür, dann weiß ich ja, oh, ich will den Beruf machen, weil ich ihn so geil finde. Ja, dann schaffe ich mir halt die Sachen drauf, die ich dafür brauche. Weißt du, wie ich meine? Das ist was anderes als dieses tote Wissen, was wir oft mit uns rumtragen. Ich meine, jeder kennt das doch, oder? Dass man irgendwie sagt, so, ja, ich habe in der Schule so viel Zeug gelernt, was ich nie wieder gebraucht habe. Ne? Das hört man ja immer ganz oft. Was ich immer spannend finde, dass ich das schon, ich weiß gar nicht schon, wie lange ich das höre, aber warum machen wir es dann nicht mal anders? Also weißt du, das ist immer so dieser Punkt, so, ja dann, aber dann hört doch auf, das dann weiter so zu machen. Also das ist halt immer, das meinte ich immer mit diesen zwei Seiten der Medaille. Ich kann natürlich, ne, irgendwann hat man dann gesagt, so, man hat im Grundgesetz verankert, dass Kinder schlagen, dass das ein Verbrechen ist. Was haben viele gemacht? Die haben dann halt einfach nicht mehr mit ihren Kindern gesprochen oder waren halt einfach psychisch grausam, was genau dasselbe ist, das ist nur anders.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so das Problem an der Sache, dass wir oft halt einfach irgendwie, wir nehmen das eine, drehen es rum und machen das andere. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Das ist so wie, hat man das nicht in Deutsch lesen lernen, diese ganz vielen schönen verschiedenen Methoden, dann hat man mal irgendwie das, also man hat es irgendwie mal ausprobiert, mal anders zu machen, dann hat es nicht so geklappt und dann war so ein Jahrgang, der dann auf einmal nicht mehr lesen konnte und dann hat man es wieder zurückgestellt nach einem Jahr und also es war so komplett konfus, wo ich denke so, ja, aber warum versucht der ständig irgendwelche Sachen irgendwo drauf zu drücken? Also wenn ihr feststellt, dass es nicht funktioniert, dann lasst es doch offen. Dann soll doch jeder Schüler für sich und jede Schülerin für sich selbst entscheiden können, was ihr oder ihm halt einfach was bringt. Ne?
Da muss man natürlich grundsätzlich über das große Wort der Entwicklung oder Weiterentwicklung oder Schulentwicklung nachdenken. Was meinen wir damit? Ne?
Mhm.
Also ich habe es in einem meiner Bücher, glaube ich, geschrieben, das fand ich sogar ganz gut, ob Lehrer jetzt an einer klassischen Tafel stehen oder an einem Whiteboard, das ist im Grunde genommen wurscht.
Ja. Genau.
Das Thema Digitalisierung ist spannend und ich denke, das nehmen wir auch mal auf in unseren Podcast.
Mhm.
Aber ich will immer wieder betonen, das sind nicht, aus meiner Sicht, nicht die entscheidenden Geschichten, um über Schulentwicklung nachzudenken.
Ja,
es geht um die Haltungen, es geht um die Beziehungen, es geht um das Wie.
Guck mal, kennst du das noch mit der Augenhöhe? So ganz kurz will ich nur kurz reinwerfen. Wir haben noch irgendwann mal, ging dann so rum, wir müssen mit Kindern auf Augenhöhe sprechen. Und haben sich die ganzen Leute angefangen zu bücken, während sie Befehle geben. Ja. Also die geografische Lage hat nichts damit zu tun, ob ich jemanden sehe oder nicht.
Ja.
Nur um das nochmal einzuwerfen an der Stelle.
Ja. Also es scheint manches anders zu sein. Und ich will auch gerne betonen, es hat sich wirklich schon manches geändert. Ja, ich behaupte, dass im Grundschulbereich in den letzten Jahren eine Menge entwickelt wurde, dass da eben auch viele, viele Menschen unterwegs sind als Lehrer, als Lehrerinnen, die auch mit veränderten Haltungen unterwegs sind. Also auch hier will ich meinen Blick in den Blick nehmen, um festzustellen, oh, da hat sich schon was getan. Ich wollte eben noch sagen, dass ich den Wunsch habe, und du führst ja Protokoll, habe ich gehört, dass wir das Thema, wie soll ich sagen, Haifischbecken Zukunft dann auch mal auf
Ja.
die Agenda nehmen, ne? Auch hier wieder, wie wollen wir junge Menschen begleiten in Richtung Zukunft, in Richtung auch Berufsorientierung? Ja? Das ist ja zum Teil eine Katastrophe. Ich habe es erlebt bei meiner Tochter. Jetzt ist sie 16. Im letzten Jahr kam zum Elternabend eine mit unglaublich vielen Ohrringen behangene Berufsberaterin zum Elternabend. Ja?
Die hat
Stellte
euch
sich.
dann beraten, was ihr so als Eltern für Berufe machen.
Ja. Sie kam rein und natürlich hatte auch diese Frau Bedürfnisse. Ja? Und ich glaube, die hat auch das Bedürfnis, dass wir sie toll finden. Die baute sich also auf und hat so ein Referat gehalten, ungefähr so 23 Minuten darüber, dass jetzt wir und unsere Kinder jetzt mal endlich wissen müssen, was jetzt los ist in der Zukunft. Und wir müssen jetzt endlich mal in die Spur kommen. Und wenn wir jetzt nicht endlich mal die entsprechenden Weichen stellen, da geht alles schief. Sie wisse, um was es geht. Und sie weiß auch, wie schwierig das alles ist. Und die ganzen Eltern, die saßen da und es wurde immer schwerer und immer schwerer und immer schwerer. Und ich weiß es auch aus der Praxis im Schulalltag. Ja. Ich habe Berufsberater oder auch wie auch immer die heißen mögen, erlebt, die kamen da von der Arbeitsagentur und wollten und sollten den jungen Menschen erzählen, wie das jetzt dann so geht mit der beruflichen Weiterentwicklung und so weiter. Und das war alles gepaart oder flankiert von Schwere, ja. Also, da müsst, also wenn ihr da nicht pünktlich seid, da geht alles schief. Und dann, wenn ihr Alter, ich habe fast gekotzt. Ich kann das nicht mehr ertragen. Wir reden hier über Zukunft, wir reden über das Leben, wir reden darüber, dass junge Menschen begeistert, voller Zutrauen in sich und in die Zukunft darüber nachdenken dürfen, und was mache ich jetzt mit meinem Leben? Was für eine wunderbare Frage. Und nicht, wie
Total.
kann ich das Scheitern verhindern?
Ich finde es vor allem so spannend, dass wir immer noch glauben, dass wir eine gewisse Form oder eine gewisse Art von Kontrolle haben darüber, was passiert.
Ja, null.
Ich finde, was uns jetzt die letzten 2 Jahre gelehrt haben, ist zum Beispiel, dass du so viel geplant haben kannst, wie du willst. Es kommt immer irgendwas anderes. Aber was ich vorher schon schwierig fand, bevor wir in so eine pandemische Situation gekommen sind, aber vorher war es schon so, schau dir allein mal an, ich glaube, ich habe letztens gelesen, das iPhone ist 2007 entwickelt worden. Das heißt, wir hatten 2007 war unser, gab es das erste Smartphone. Wir haben jetzt 2022. Das heißt, wir haben einfach gefühlt ein Schuljahr später, also ein quasi Werdegang in so einer Schule später, haben wir auf einmal kleine, also nicht nur so ein Smartphone, sondern mittlerweile ist das Smartphone, ist es ja, ersetzt ja schon einen Computer. Ja? Das heißt, ich glaube, wenn wir Schule weiter so führen, als könnten wir Kinder 10 Jahre lang auf irgendwas vorbereiten, dann haben wir irgendwann ein Problem, weil die Welt wartet ja nicht 10 Jahre auf die. Und wir warten auch nicht, nee, oft nicht. Und es kann sein, dass halt eben das, was ich den, weißt du, so als würde ich jetzt in einem Technikunterricht das iPhone präsentieren, braucht dafür 10 Jahre und danach kommen die halt raus und setzen halt eine virtuelle Realitätsbrille auf und denken sich so, ja, ist ja schön, dass ich das mit den Tasten gelernt habe und mit dem Draufdrücken auf dem Bildschirm, aber das brauche ich jetzt nicht mehr, weil es ja alles gestenkontrolliert und sprachgesteuert. Ich glaube einfach, dass es viel wichtiger sein wird, in so einer Zukunft tatsächlich Werkzeuge an die Hand zu geben und nicht versuchen, quasi einzelne Arbeitsschritte lang zu bearbeiten. Also es ist eben nicht so, dass es mir hilft, dass ich weiß, dass ich wenn ich einen Hammer in die Wand hauen will, dass ich da einen Hammer brauche. Und dann rede ich jetzt 10 Jahre lang übers Hämmern. Und dann bekomme ich eine Spax-Schraube mit einem Akkuschrauber. Es gibt natürlich noch andere Schrauben an der Stelle, sei erwähnt. Ne? Spax ist jetzt nur mir das erste reingekommen. Es gibt in dem Baumarkt eures Vertrauens noch andere. Aber dann habe ich einfach das Leben, gibt mir dann einfach eine Schraube und kein Nagel. Und jetzt habe ich mein ganzes Wissen, was ich über die Hämmer so alles so habe, wie ein Hammer entwickelt wurde, welche Varianten es von Hämmern gab, dass es Gummihämmer gibt und Stahlhämmer und Zimmermannshämmer und was es alles für Hämmer gibt. Das bringt mir jetzt nur nichts, weil ich halt einfach eine Schraube bekommen habe vom Leben. Und das ist halt einfach so das Ding, wo ich glaube, wenn wir müssen in der Schule mehr die Kinder dazu ermutigen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, sich selbst zu spüren, ihnen Werkzeuge in der Hand zu geben. Wie kann ich mir Wissen aneignen? Wo kann ich Wissen aneignen? Wie kann ich Wissen filtern? Wie kann ich quasi schauen, ist das Wissen, was ich da im Internet gefunden habe, wie kann ich das validieren? Wie kann ich das prüfen? Wie kann ich zum Beispiel einfach mal einen kurzen Faktencheck machen? Ja, das ist so, ne? Ist ja immer mal wieder ganz gut. Ich glaube einfach, dass das die Herausforderungen auch so ein bisschen sind, dass sich die ganze Welt dreht sich einfach viel, viel schneller, als es früher war. Und diese 10 Jahre in der Schule, da konnte ich mich früher vielleicht noch auf einen Handwerksberuf zum Beispiel vorbereiten. Aber 10 Jahre EDV nach einem Lehrplan, der sich nicht verändert, sorgt dafür, dass ich unnützes Wissen 10 Jahre lang mitgebe. Und da würde ich gerne wieder auf die Rollen zurückkommen. Wer ist Hai und wer ist Fisch? Ne? Ich finde, in dem Moment, wo wir eine Schule nehmen und alle Rollen mit reinnehmen, also sprich, dass es halt eben nicht nur Lehrkräfte und SchülerInnen sind, sondern dass wir halt auch die Eltern mit dazu nehmen, dass wir Leute von außen mit da reinnehmen, dass wir halt einfach diesen Ort bunter machen. Ich glaube, sonst wird es nicht funktionieren. Also ich glaube, wir brauchen alle diese Rollen und wir müssen uns auch bewusst sein, dass diese ganzen Rollen da irgendwie einen Sinn haben und halt auch mitgebraucht werden, damit wir uns entwickeln können.
Um vielleicht aus diesem großen Fressen den großen Dialog zu machen, ja, weil das will ich gern noch ergänzen. Wie soll ich sagen? Schule sollte aus meiner Sicht ein Ort sein, an dem Menschen sich und andere kennenlernen dürfen. Mhm. Ein Ort, an dem jene Werte gefördert werden, die wir auch in Zeiten brauchen, die verrückt sind, die mehr und mehr geprägt sind von Digitalisierung, von neuen Techniken und so weiter. Denn um in diesem Bild zu bleiben, da kann ja ein Mensch befähigt worden sein, sehr kompetent mit dem Hammer umzugehen. Was er letztlich aber wie mit dem Hammer macht, ist damit ja nicht geklärt. Ja, ich kann mit einem Hammer wunderbare Dinge machen, also ich nicht. Ja, ich bin, was Handwerk betrifft, also ein Vollidiot. Aber ich kann mit einem Hammer eben auch Menschen verletzen, töten, zerstören. Und ich sage jetzt mal einen Satz, der ist ganz, ganz schlecht und den kannst du gerne rausschneiden. Und jene, die mich kennen, die wissen, dass ich eigentlich einer von den Guten bin. Ja? Also ich bin echt nett. Aber weißt du, was der Punkt ist? Es gibt junge Menschen, die verlassen unsere Schulen mit einem Einserzeugnis, mit einem Einserabitur, übernehmen dann irgendwann Führungsverantwortung und haben gelernt, Arschlöcher zu sein. Mhm. Die haben gelernt, nicht das zu tun, was stimmig ist und was dem Menschlichen dient, sondern die haben gelernt, genau zu erkennen, wie kann ich welche Vorteile bekommen, wie kann ich Menschen manipulieren. Und das geht nicht. Das ist sehr gefährlich.
Vor allem, weil das eine Sache ist, wir haben verlernt, dann auf unser Bauchgefühl zu hören. Weil wir haben ja so eine Art von moralischem Kompass oft in uns. Aber irgendwann verstummt dieser dann halt auch. Weil ich dann halt immer gelernt habe, meine Gefühle sind falsch. Weil mir geht es gerade schlecht. Und jemand kommt zu mir und sagt, komm, ist doch nicht so schlimm. Ne? Ist doch kein Problem. Und in dem Moment ist es ja so, dass ich als Kind bei mir dann ankommt, okay, also ich fühle mich gerade schlecht, aber meine Eltern sagen mir gerade, es ist ja kein Problem, also es ist nicht so schlimm und so, dann muss mein Gefühl ja falsch sein, weil, ne, moralischer Kompass sind ja meine Eltern in dem Moment. Und wenn das fortgeführt wird in der Schule, dann haben wir Menschen, die quasi immer gelernt haben, dass sie, dass ihre Meinung, ihr Bauchgefühl gar nicht entscheidend ist und dass das auch nicht wichtig ist in der Welt, sondern das ist halt eben einfach so bestimmte Dinge, die macht man halt so. Und dann kommt dieser Mann wieder ins Spiel, der alles so macht, wie er es macht. Und da haben wir keine Entwicklung. Und da haben wir einfach immer das Problem, dass wir Menschen in den Burnout treiben, weil die halt einfach gelernt haben, immer mehr Leistung, immer mehr Output, immer mehr Zeug drauf. Und am Ende des Tages ja irgendwann platzt das Ding halt. Ne?
Ja. Und ein so ein Ableger davon ist zum Beispiel für mich, dass gehäuft Lehrer, Lehrerinnen sagen, auch zu mir direkt im Gespräch, die sagen, also Andreas, ich glaube, ich kann diesen Beruf nicht ausüben, ich bin zu weich. Ich bin zu weich. So, und jetzt geht natürlich bei manchen das Kopfkino los und man hat Bilder und so. Ja, was heißt es, ne? Entschuldigung, ich bin ans Mikrofon gekommen. Weich sein. Also, wenn es eine Grundvoraussetzung gibt, um diesen wunderbaren Beruf des Lehrers, Lehrerin ergreifen zu können, dann ist das für mich nicht irgendeine mathematische Vorkenntnis. Dann ist es die Fähigkeit, weich zu sein, im Sinne von empathische Gefühle zu fühlen, zuzulassen, sehen zu können. Ja? Die Fähigkeit, andere Menschen in ihrem So-Sein zu sehen.
Ich musste gerade an einen Donut denken. Stell dir vor, du hast einen Donut und diese Schicht, die da oben drauf ist, die Glasur, die war einfach hart. Das war einfach so ein Brett, was da drauf ist. Ich meine, die wird ja erst geil, weil sie halt weich und anschmiegsam wird und sich dem Problem Donut öffnet. Weißt du, wie ich meine? Und dadurch wird das ja erst so ein geiles Produkt. Das fände doch keiner geil, wenn er einfach so eine platte Klausur drauflegen würde, oder?
Das wäre Quatsch. Sascha.
Ja, ich denke, für heute haben wir
alles geklärt.
Ja, weißt du, das ist immer so das Schöne, wenn wir zwei irgendwas zusammen machen. Ich habe immer das Gefühl, so, wir könnten auch Tage noch davon weitererzählen. Für mich, das Ding aus dieser Folge ist tatsächlich die Rollen an der Schule. Ich glaube, das war das, wo heute sich so ein bisschen auch viel drum gedreht hat. Einfach, wie nehmen wir das Ganze wahr? Beobachten zum Beispiel auch, ne, war auch ein ganz wichtiger Punkt heute. Einfach mal zu schauen, was ist quasi das, wo ich gerade wirklich stehe. Und ich glaube, das wäre auch so ein gutes Ding, um rauszugehen aus so einer Folge, dass man sich vielleicht mal mit nach Hause nimmt und mal mit als Hausaufgabe mitnimmt, die nicht benotet wird. Wo stehe ich da gerade? Wo stehe ich dazu gerade? Wie erlebe ich Schule? Was bedeutet das für mich? Was macht das Wort Haifischbeckenschule mit mir?
Ich würde gerne noch ergänzen, ich nenne es ja immer den eigenen Blick in den Blick nehmen. Also meine Hausaufgabe, und ich werde sie natürlich benoten, lautet, wie sehe ich eigentlich hin?
Ja.
Wie sehe ich mich? Kann ich am Ende eines Tages nicht nur das sehen, was alles noch unerledigt da liegt, was ich nicht geschafft habe, was ich falsch gemacht habe, sondern kann ich am Ende des Tages auch mal sagen, hier, weißt du was, Reinke oder Sascha oder wer auch immer, das war wunderbar, ja, dass ich mit dir einen Kaffee trinken konnte. Schön, hat Spaß gebracht. Also very basic. Kann ich vielleicht, um nochmal das Thema Schule aufzugreifen, ich als Mutter, als Vater, kann ich mal meinen Blick schärfen, ein bisschen weich machen, um zu sehen, Mensch, der Lehrer, die Lehrerin meines Kindes, ich kann das wertschätzen, was sie da macht. Ja? Es gibt vom Jesper Juhl ein Buch, was unterschätzt ist, Ein Apfel für den Lehrer. Da gibt es eine Tradition aus Skandinavien. Legen offensichtlich Kinder und Eltern bisweilen einen Apfel auf den Tisch des Lehrers als Zeichen der Wertschätzung. Nun ist Wertschätzung kein Lob. Wertschätzung bedeutet, ich sehe dich. Ich kann sehen, dass du da bist. Ja? Und ich, wunderbar.
Da gehört auch positives Unterstellen so ein bisschen dazu, dass man auch mal
das
schauen kann.
Das konsequente, positives Unterstellen. Ja. Genau, KPU. Also das ist meine Hausaufgabe, auch für mich, für uns. Wie schaue ich hin und kann ich bitte auch mal mit der goldenen Brille hinschauen? Nicht mit der Schwarzseherbrille, nicht mit der rosaroten Brille, sondern mit der goldenen Brille.
Und mit diesen Worten vergolden wir euch den Rest des Tages.
Musik bitte, Musik. Sascha, hat viel Spaß gebracht. Ich freue mich jetzt schon auf ein nächstes Mal. Du bist ja auch technisch versiert, ich nun überhaupt nicht. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, irgendwie angelehnt an diesen Podcast auch irgendwas zu hinterlassen, zum Beispiel Kommentare, Fragen oder
zum
was.
Zum Beispiel, da wir noch nicht so genau wissen, wo es am Ende landet, kann man auch sagen, kommentiert, wo ihr kommentieren könnt. Ja, oder liked, wo ihr liken könnt. Und lasst uns Feedback da, wo ihr uns Feedback da lassen könnt. Aber nur Positives bitte, weil wir können das nicht ertragen. Negatives.
Das finden wir ein bisschen
aggressiv. Das ist immer doof. Das ist so passiv-aggressiv.
Ja. Nee, das wollen wir nicht.
Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen nur die schönen Sachen. Also, habt einen schönen Tag, ihr Lieben.
Ja, macht's gut. Tschüss.
Haifischbecken Schule, der Podcast mit Andreas Reinke und Sascha Garcia.